erinnere mich, dass meine Großmutter, die mittlerweile verstorben ist, aber die hat mir irgendwann mal erzählt, ihres Wissens nach seien die Völker, die von den Deutschen kolonisiert wurden, dankbar gewesen über diese Kolonialherrschaft.
Mhm. In der Generation, glaube ich, auch weit verbreitet.
Das erscheint doch sehr zweifelhaft, wenn man sich anschaut, wie die Deutschen eben gewütet haben. Und zwar, wie wir ja gerade auch gesehen haben, nicht nur in Namibia, das war ja nun nicht der große Ausrutscher, sondern eben auch in China.
Über Geschichte, der History-Podcast mit Carola Dorner und Tobias Sauer.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 20. Episode von Übergeschichte. 20 ist mal wieder eine runde Zahl. Wahnsinn. Ich bin Carola Dorner und gemeinsam mit mir im Studio ist mein Kollege Tobias Sauer. Hallo Tobias.
Hallo Carola. 20 Folgen ist echt, klingt krass. Klingt krass.
Also ich finde auch, ich glaube zur 50. machen wir mal eine ganz große Party. Alle, die es jetzt gehört haben, ihr könnt uns darauf festnageln. Die 50 schaffen wir noch, oder?
Ja, 30 Folgen ist ja nix.
Nee, komm, das wischen wir so hin. Ich muss noch ganz schnell den hier vorstellen. Das ist unser Buzzer. Wir haben ihn ein bisschen vernachlässigt. Vielleicht müssen wir ihn heute mal wieder ein bisschen mehr brauchen. Warum haben wir den Buzzer? Weil wir natürlich wie alle wahnsinnig gerne unser Fachchinesisch auspacken. Unsere ganzen Fremdwörter, die wir so schön gelernt haben und unser Wissenschaftlerwissen. Und genau das wollen wir hier nicht. Wir wollen klar und einfach und wenig trocken sprechen. Wenn wir es nicht hinkriegen, buzzern wir uns gegenseitig raus. Okay, Tobias, kommen wir schon zum Thema. Wir sprechen über eine Geschichte, die du für G-Geschichte aufgeschrieben hast. Erzähl mal, worum geht es denn heute?
Ja, ich habe für G-Geschichte eine Geschichte aus Afrika recherchiert. Es geht um die deutsche Kolonie im heutigen Namibia, also das ehemalige Deutsch-Südwestafrika. Und dort gab es einen Aufstand gegen die deutsche Herrschaft durch zwei Völker in diesem Land, nämlich die Herero und die Nama, der sehr blutig niedergeschlagen wurde.
Okay, Herero haben viele schon mal gehört, dass es einen Aufstand gab, einen blutigen Niederschlag vielleicht auch. Aber erzähl uns doch nochmal ein bisschen einmal, warum ist das für uns heute wichtig, das zu wissen?
Ja, also das war oder gilt als einer oder der erste Völkermord, den Deutsche verübt haben im 20. Jahrhundert. Also natürlich ist die Erinnerung an den Holocaust und die Ermordung von Millionen europäischer Juden im Gedächtnis sehr präsent in Deutschland heutzutage. Aber davor gab es eben schon mindestens einen weiteren Völkermord, nämlich eben an den Herero und Nama. Und das ist natürlich ein großes Unrecht, das da begangen wurde und das auch vielleicht nicht die Position im kollektiven deutschen Gedächtnis hat, die es eigentlich verdient. Also ich denke, dass das durchaus mehr Leute wissen sollten und mehr Leute davon erfahren sollten. Und ist natürlich auch für die Opfer selbst ein riesiges Unrecht gewesen, aber auch darüber hinaus eben wichtig für die Geschichte Deutschlands und die deutsch-afrikanische Geschichte, wenn man so will.
Jetzt, gut, mit deiner Geschichte und auch mit dieser Folge arbeiten wir natürlich daran, dass diese Geschichte mehr ins Bewusstsein kommt, hoffentlich. Aber bring mich nochmal so ein bisschen auf den Stand. Wir sind im Jahr 1904 im heutigen Namibia oder wie man damals gerne sagte, Deutsch-Südwest. Was ist da passiert? Die Herero und die Nama erheben sich. Wie kam es überhaupt zu diesem Aufstand? Wie kam es zu dieser Situation? Was passierte vorher?
Genau, um ein bisschen den Kontext zu erläutern. Im 19. Jahrhundert, also so um 1850 und später, das ist eine wahnsinnig dynamische Zeit, wenn man so will. Das heißt, es gibt zum ersten Mal Dampfschiffe, es gibt Eisenbahnlinien, Telegrafenverbindungen. Die Welt wird auf einmal sehr viel kleiner und auch das Interesse an Gegenden, von denen man bis dahin nur wenig wusste, wächst. Und zu diesen Gegenden zählt das Innere Afrikas. Das ist weitgehend unbekannt. Es gibt aber dann Missionare und auch Geografen, Reisende, die diese Gebiete bereisen und davon berichten und da auch ein großes Interesse vorfinden für ihre Berichte. Das heißt, das Interesse an Afrika steigt und es entsteht gleichzeitig so eine Kolonialbewegung. Das heißt, es gibt Leute, die fordern, dass europäische Mächte in Afrika Kolonien erwerben sollten und wollen damit alle möglichen Probleme lösen. Zum Beispiel hoffen sie auf Absatzmärkte für Waren oder sie hoffen dort Rohstoffe gewinnen und kaufen zu können. Manche hoffen aber auch, dass die Auswanderung, die zum Beispiel aus Deutschland in dieser Zeit stark in Richtung Amerika gerichtet war, dass die also in eine eigene Kolonie umgeleitet werden kann. Andere hoffen, dass die Bevölkerung sich hinter einem Ziel vereinen kann, nämlich Deutschland zu einem großen Weltreich zu machen. Also es gibt alle möglichen Hoffnungen und Ideen, die sich damit verbinden. Und also mit diesem Kolonialgedanken. Und manche fangen an, diesen Gedanken dann auch tatsächlich in die Realität umzusetzen. Es gründen sich sogenannte Kolonialvereine und manche von diesen oder auch sogar Einzelpersonen erwerben dann Ländereien in Afrika, unter anderem auch im heutigen Namibia, also in Südwestafrika. Das heißt, da wird ein Bremer Tabakkaufmann ganz prominent, Lüderitz heißt der.
Nachdem, das habe ich mal gehört, ja.
Genau, nachdem ist heute noch eine Stadt dort benannt. Und der kauft Ländereien in diesem Gebiet auf, um dort den Kolonialgedanken sozusagen voranzutreiben, scheitert damit, übernimmt sich und bringt dadurch die Regierung in die Position, dass sie sagt, naja, dann übernimmt sie sozusagen die Verantwortung. Schickt also Beamte, schickt letztendlich auch Soldaten und so entsteht in Südwestafrika, wie das dann genannt wird, eine deutsche Kolonie. Es ist sogar die erste Kolonie, Reichsschutzgebiet heißt das offiziell.
Genau, denn die wollten es ja am Anfang, glaube ich, auch nicht, ich glaube Bismarck wollte es nicht Kolonie nennen, oder?
Genau, also es gab in der Politik zunächst eine gewisse Skepsis dagegen, Kolonien zu übernehmen, aufzubauen, weil die als unwirtschaftlich galten. Andererseits förderte die Politik aber durchaus das Engagement von Handelsgesellschaften und Einzelpersonen. Das heißt, die Politik war auch nicht ganz so eindeutig antikolonial eingestellt. Und Schritt für Schritt entstand dabei eine Situation, in der dann eben die Politik sich doch genötigt sah oder die Reichsregierung in dem Falle, hier selber aktiv zu werden, weil dieser Kaufmann und auch eine Kolonialgesellschaft, die von diesem Kaufmann dann anschließend die Ländereien übernommen hatte, sich vollkommen übernommen hatte. Mhm. Und dann auf einmal auch Investitionen und Interessen in Gefahr waren, verloren zu gehen. Ja. Man muss sich immer auch überlegen, gleichzeitig hatten alle anderen europäischen Mächte auch Kolonien erworben. Und es entstand dann das Gefühl, Deutschland als Nachzügler müsse das eben auch machen.
Sie wollten auch mitspielen in dem großen Kolonienspiel. Endlich. Denn die anderen waren ja auch zum Teil schon 500 Jahre unterwegs in Sachen Kolonien und viel... Ja, in einem viel größeren Stil da.
Ja, man sagte, Deutschland ist eben eine Nachzüglernation, aber jetzt nach 1870, wo Deutschland geeint war, ein Staat, da fordere man keine, so war ein Argument, nichts Außergewöhnliches, aber man fordere das, was einem eben zustehe, den Platz an der Sonne, hat das der spätere Reichskanzler von Bülow mal genannt.
Dass einem zustehe es. Ja.
Genau, und ist dann in diese Situation, oder hat sich, man ist da nicht nur reingerutscht, man hat sich da rein begeben, diese Kolonien zu übernehmen. Nun lebten dort aber ja bereits Leute. Und das ist, glaube ich, dann der eigentliche Hintergrund, warum es zu diesen Aufständen kam. Also man tat so, als würde man, als könnte man da eine völlig neue Gesellschaft einfach so aufbauen, eine Kolonialgesellschaft. Aber natürlich gab es vor Ort bereits Menschen. Und nach einiger Zeit entstanden durchaus auch Konflikte.
Und die Menschen, die dort lebten, gut, wir sprechen ja meistens von diesen zwei Stämmen, von den Herero und den Nama. Was weißt du über die? Also gerade in der Situation, in der Deutsche anfingen, sich dort breit zu machen, das Ganze Deutsch-Südwest zu nennen. Was waren das für Völker? Wie lebten die?
Also die Herero und Nama sind eben zwei, genau wie du schon sagst, zwei Völker in dieser Region. Das sind die beiden größten Volksgruppen. Man muss dazu sagen, die ganze Gegend ist äußerst dünn besiedelt. Also die beiden zusammen hatten, Zahlen schwanken natürlich, weil es sich über einen längeren Zeitraum handelt, aber zu einem Punkt ungefähr zusammen 100.000 Menschen zählten zu diesen Bevölkerungsgruppen. Ist also nicht besonders viel und das bedeutete auch, dass schon eine relativ gering scheinende Zahl von deutschen Siedlern dort, also ein paar Tausend, durchaus einen großen Unterschied machten. Also es waren dann bereits sehr viele Leute in einem so dünn besiedelten Land. Und die Wirtschaftsweise dieser Völker beruhte weitgehend auf Viehzucht. Das heißt, Vieh war ein wichtiges Wirtschaftsgut, aber auch Prestigegut. Und die deutschen kamen an, nahmen immer mehr Land für sich selbst in Anspruch und das führte natürlich dann zu dem Konflikt, dass die Viehherden, die Nama und Herero besaßen, die mussten ja auch irgendwo grasen, so, da entsteht ein möglicher Konflikt. Es kam aber vor allem auch dazu, dass die Deutschen einfach immer aggressiver auftraten. Mhm. Da ging es zum Beispiel um diesen Landerwerb, also wie erwirbt man denn Land? Und deutsche Siedler nutzten zum Beispiel die Überschuldung von Einzelpersonen, um Land von den Völkern insgesamt zu übernehmen. Also es gab dann so eine Art von Kollektivschuld, das führte natürlich zu Widerstand. Es gab teilweise sehr betrügerische Methoden, Kredite, die einfach unfair waren. Es wurden persönliche Notlagen ausgenutzt und das Ganze kombiniert mit einer sehr oder häufig sehr von oben herab blickenden Ausdrucksweise, die dazu führte, dass sich die Herren und Namen natürlich auch zurückgesetzt fühlten.
Also es gab durchaus den weißen Herrenmenschen, der da schon auftrat.
Absolut. Und es gab dann damit verbunden auch einfach Gewalt. Es gab Vergewaltigungen, es gab Schläge. Ja, also das war kein respektvolles Miteinander. Es gab auch die Angst einfach auf der Seite von Leuten aus der lokalen Bevölkerung, dass wenn da jetzt irgend so ein weißer Siedler kommt, was passiert denn jetzt mit meiner Frau oder mit meiner Tochter? Also das führte durchaus zu ernsthaften Konflikten, es führte dann auch zu Toten und bereitete dann eine Situation vor, in der irgendwann ein offener Aufstand ausbrach, nämlich im Jahr 1904, wie du schon gesagt hattest.
Und der war aber auch organisiert, also es brodelte vor sich hin, aber die Herero und die Nama organisierten sich dann.
Genau, also sie organisierten sich nicht zusammen, sondern sie organisierten sich getrennt. Die Herero haben dann den Entschluss getroffen, Widerstand zu leisten gegen die deutschen Kolonialherren, haben Pferde gekauft, Sättel gekauft, sich Waffen besorgt und haben dann den Aufstand auch ganz planvoll begonnen. Und die Deutschen, obwohl sie ja vorher relativ offen Pferde und Munition und Waffen gekauft hatten, dabei auch ziemlich überrascht. Das heißt, zu Beginn des Aufstandes konnten die Herero Eisenbahnlinien unterbrechen, Orte übernehmen und waren militärisch zunächst einmal relativ erfolgreich.
Wie lange zogen sich diese Aufstände? Also ich kenne vor allem, also in deinem Text beschreibst du ja sehr stark diese eine entscheidende Schlacht, diese Einkesselung, wo den Herero zwar dann die Flucht aus dem Kessel gelingt, aber es dennoch für sie in der Katastrophe endet.
Ja, also diese Kämpfe zogen sich über mehrere Monate. Es dauerte also, bis die Deutschen auch Verstärkungen dann herangeführt hatten, einen neuen Oberkommandierenden eingesetzt haben, Lothar von Trotha heißt der. Und der suchte dann eine Entscheidungsschlacht am Waterberg, die du gerade angesprochen hast, versuchte dort also mit seinen Soldaten mehrere 10.000 Herero, nicht nur Männer, sondern auch Frauen, Kinder, auch das Vieh einzukesseln und dadurch militärisch zu schlagen. Aber dieser Plan misslingt ihm. Also er kann dort keinen militärischen Sieg einfahren. Stattdessen gelingt es, den Herero zu fliehen. Sie fliehen dann in Richtung Wüste und Trotha ist davon total schockiert oder enttäuscht oder ich weiß nicht genau, was das beste Wort ist, aber jedenfalls reagiert er wütend auf auf diesen Misserfolg aus seiner Sicht und erlässt dann einen Vernichtungsbefehl, wie er genannt wird, und sagt, dass Herero, die jetzt wieder in deutschem Gebiet oder von deutschen kontrollierten Gebiet, die werden nicht mehr gefangen, sondern auf die wird geschossen. Auch auf Frauen und Kinder wird geschossen. Das bedeutet, er treibt die Herero sozusagen in die Wüste und lässt sie nicht mehr aus der Wüste entkommen. Wasserlöcher werden besetzt, sodass einfach klar ist, das Ziel dieser ganzen Aktion ist, dass möglichst viele Herero in der Wüste verdursten werden.
Mhm. Ich würde gerne nochmal auf Trotha kommen. Das ist ja schon ein Name, den man ganz stark mit dieser ganzen Katastrophe verbindet. Der wurde schon auch dahin gesetzt, weil er so ein bekannt dafür war, dass er hart durchgreift, oder?
Ja.
Das war jetzt kein diplomatischer Typ.
Nee, das war schon klar, dass er auf die militärische Lösung in Anführungszeichen dieses Konfliktes setzen sollte. Sein Schießbefehl ging dann sogar aber der Regierung in Berlin zu weit. Also sie nahm ihn dann zurück. Aber das dauerte natürlich Monate, muss man sich ja vorstellen, bis dann dieser Befehl überhaupt mal bekannt wurde, dass der in Berlin bekannt wurde, dass der dort erlassen wurde. Und dann wird in Berlin beraten, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann wird ihm befohlen, diesen Befehl zurückzunehmen. Also ob die Herrero und Name überhaupt jemals erfahren haben, dass dieser Befehl nicht mehr galt, das gilt als
zweifelhaft. Und was es ihnen gebracht haben soll, wenn sie gerade erschossen wurden, oder wenn auf sie geschossen wird, ist ja auch die andere Frage.
Genau, und das Endergebnis ist in jedem Fall, dass mehr als 80% der Herero bei dieser Aktion dann auch tatsächlich ums Leben gekommen sind.
Also erschossen wurden, verhungert sind, verdurstet sind. Verendet sind.
Ganz genau.
Und das ist dann auch der Punkt, ne, wo man von einer sehr systematischen Ausrottung spricht. Und was wir heute, also es hat ja sehr lange gedauert, bis diese Aktion Völkermord genannt wurde.
Ja, also dazu vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir reden ja nicht nur über die Herero, sondern auch über die Nama, die in dieser Situation, also wo die Herero jetzt vor der Niederlage oder völligen Vernichtung sogar, muss man sagen, stehen, da greifen jetzt auch die Nama zu den Waffen. Sie wählen vor allem das Vorgehen eines Guerillakrieges, was sich wahrscheinlich anbietet gegen einen überlegenen Gegner wie die Deutschen. Und die Deutschen richten jetzt zum ersten Mal auch Konzentrationslager ein, die auch so genannt werden. Auch das mit furchtbarsten Bedingungen, also zum Beispiel auf einer Insel werden Nama dann gefangen gehalten in einer Bucht. Es ist neblig, es ist oft auch kalt. Es gibt aber nicht ausreichend Kleidung, es gibt nicht ausreichend Nahrungsmittel. Und im Endergebnis sterben ungefähr die Hälfte aller Nama, also ungefähr 10 von 20.000 Nama. Man muss immer sagen, die Zahlen sind ein bisschen umstritten, weil natürlich nicht genau gezählt wurde. Aber unumstritten ist, dass ein Großteil beider Völker dabei ums Leben kam.
Also zwei Völker, die fast ausgelöscht wurden.
Genau. Und jetzt fragst du zum Völkermord. Das ist ja insgesamt ein etwas neuerer Begriff. Von daher hat den damals natürlich noch niemand so benutzt. Der wurde geprägt überhaupt erst nach dem Holocaust. Ja. Und die Frage, die sich dann irgendwann stellte, ist, kann man das Vorgehen der Deutschen auch schon als ersten Völkermord bezeichnen? Und heute scheint es mir jedenfalls, dass in der historischen Forschung unter Wissenschaftlern der Begriff häufig und normalerweise dafür verwendet wird. Und auch auf politischer Seite wird er mittlerweile so benutzt.
Aber er wurde ganz offiziell vor einigen Jahren auch so ausgesprochen von der deutschen Regierung zum ersten Mal, oder?
Ja, man hat sich lange gewehrt, dagegen diesen Begriff zu benutzen, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, dass eine Angst war, dass man zu hohen Reparationszahlungen verpflichtet werden könnte. Die Gründe waren aber eher formaler Natur, also dass es eben den Begriff damals noch gar nicht gab. Deswegen dürfe man oder könne man den auch nicht benutzen. Als der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl Namibia besuchte in den 90er Jahren, hat er den Begriff nicht verwendet. Zum ersten Mal wurde er dann, soweit ich weiß, jedenfalls verwendet von Heidemarie Witschrek-Zeul, einer ehemaligen Entwicklungshilfeministerin, als sie in Namibia war. Allerdings hat sich dann die Bundesregierung danach von dem Begriff wieder distanziert. Mhm. Neuerdings gibt es jetzt aber ein Versöhnungsabkommen, das Deutschland ausgehandelt hat mit Namibia, das allerdings noch nicht in Kraft getreten ist. Und in diesem Abkommen wird der Begriff ebenfalls verwendet. Das wäre dann sozusagen eine offizielle Verwendung des Begriffs.
Ich wollte dich gerne mal fragen zu deinem Vorgehen. Wie bist du denn vorgegangen? Warst du eigentlich mal in Namibia? Hast du dich dort umgeschaut? Wie kamst du zu dem Thema und wie bist du bei der Recherche vorgegangen?
Also das Thema war ein Auftrag der Redaktion von G-Geschichte. Ich habe mir das also in dem Fall nicht selber ausgesucht oder bin damit zur Redaktion gegangen und habe gefragt, ob das jemand interessiert, sondern die Redaktion hat mich angesprochen. Deswegen war ich jetzt dafür auch nicht extra noch. Ich war schon mal in Namibia vor einigen Jahren, hatte aber jetzt nicht speziell mich hauptsächlich mit dem Thema damals beschäftigt. Von daher wusste ich noch, dass im Stadtbild von Windhoek, also der Hauptstadt von Namibia, da sind einige Denkmäler aufgestellt, die an diese Zeit durchaus erinnern und auch sehr plastisch erinnern. Es gibt ein Denkmal, auf einem Sockel stehen dort zwei Menschen, die gesprengte Ketten in den Händen halten, also steht für die Gewinnung der Freiheit. Und der Sockel ist aber ausgestattet mit Grafiken, die sehr plastisch diesen Völkermord zeigen. Also man sieht Soldaten oder Siedler, ich konnte es nicht genau erkennen, die Leute hängen. Also man sieht gehängte Menschen in den Bäumen. Und auf der Rückseite sind verhungernde Menschen zu sehen. Also es spielt eindeutig auf diese Situation des Krieges zwischen Deutschen und
auf diese Schlacht.
Ja. Und auf diese Schlachten an. Das wusste ich noch, aber für diese konkrete Recherche in dem Fall hatte ich versucht, mir ein paar Quellen anzugucken. Es gibt ja einige Reden zu diesem ganzen Thema.
Okay.
Und es gibt im Reklam-Verlag eine ganz praktische kleine Reihe, Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellungen heißt die. Und da gibt es auch einiges zum Kolonialreich. Also ich hatte versucht, mir diese Sachen anzuschauen und durchzulesen. Da passt jetzt nicht alles genau auf das Thema Krieg mit Herero und Nama. Ja. Aber es gibt doch auch ein bisschen die Stimmung wieder, welche Ideen hatte man bei diesem kolonialistischen Experiment, sag ich mal, das man da im 19. Jahrhundert begonnen hatte. Und es zeigt auch, wie sich die Idee des Kolonialismus halt immer mehr zu so einem chauvinistischen in eine chauvinistische Richtung entwickelt. Also während man am Anfang alle möglichen Hoffnungen verband, die auch meiner Meinung nach absurd scheinen jetzt im Rückblick,
ja,
wurde es aber im Lauf der Zeit, ging es immer mehr darum, das deutsche Prestige und die Position Deutschlands im Konzert der Weltmächte und sowas zu festigen. Also es wurde immer aggressiver und das kann man schon auch in diesen Quellen ganz gut nachlesen. Es gibt ein paar Fotografien aus der Zeit, die man sich noch anschauen kann. Und ansonsten habe ich vor allem mich mit der Forschungsliteratur beschäftigt. Da gibt es natürlich mittlerweile einiges zu. Und mit Jürgen Zimmerer, das ist ein Historiker, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, hatte ich dann noch ein schriftliches Interview geführt. Also ich hatte ihm de facto heißt das, ich habe ihm eine Mail geschrieben.
Ja.
Er hat geantwortet und dann hatte ich nochmal eine Rückfrage. Das war das Vorgehen.
Stimmt,
er
spielt auch im Text eine Rolle. Gab es im Laufe dieser Recherche für dich die...
Die Überraschung des Monats.
Ja, die gab's und zwar, es waren zwei Sachen. Ich war ja schon mal dort in Namibia, das heißt, ich wusste eigentlich, was passiert ist, aber nachdem ich mich jetzt nochmal intensiver mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich erst verstanden, mit welcher Härte und Brutalität die Deutschen gegen die Herero und Nama damals vorgegangen sind. Das fand ich sehr überraschend. Das war mir nicht ganz so klar jedenfalls. Und dann die andere Sache ist, das Ganze ist ja nicht ganz so isoliert passiert. Also den Holocaust hatten wir schon angesprochen, der ist natürlich einige Jahre später. Aber schon aus der gleichen Zeit, Deutschland hatte ja noch weitere Kolonien. Ich weiß, also Kamerun gehörte dazu, Togo, bestimmte Inseln im Pazifischen Ozean. Von all denen weiß ich so gut wie überhaupt nichts. Also keine Ahnung, wie da die Lage war. Es gibt aber eine Rede von Wilhelm II., dem deutschen Kaiser, als er deutsche Soldaten in Bremerhaven verabschiedet, die er nach China schickt. Und diese Rede ging als Hunnenrede in die Geschichte ein.
Hunnenrede?
Weil er... Also die Soldaten sollen dort einen Aufstand niederwerfen. Das erinnert also so ein bisschen an die Situation im heutigen Namibia. Und er gibt den Soldaten mit auf den Weg, dass sie sich dort im Prinzip einen Ruf erarbeiten sollten, wie ihn die Hunnen danach in Europa hatten, nachdem sie durch Europa gezogen sind.
Oh.
Also als blutrünstig, gnadenlose Soldaten, die über Leichen gehen und keinerlei Gnade kennen. Und tatsächlich sagte er zu den Soldaten, und er gab den Soldaten den Befehl, Gefangene werden nicht gemacht, Pardon wird nicht gegeben. Also das ist auch das ja eine unfassbare Härte.
Ja, was aber sehr an die Formulierung auch von Trotha erinnert. Ne? Wir machen keine Gefangenen, sondern es wird einfach auf jeden geschossen.
Genau, und das zeigt doch, finde ich, und das war für mich dann doch auch nochmal eben die Überraschung, dass das kein ganz isoliertes Vorgehen war, sondern dass es offenkundig ja eine Art von üblichen Gedanken jedenfalls war in der Politik und im Militär jener Zeit. Und damit hätte ich so irgendwie auch nicht gerechnet. Das ist vielleicht ein bisschen naiv, aber also es war schon überraschend, wie krass sich hier führende Persönlichkeiten äußerten.
Und es wirkt ja auch so, also auch gerade, was du von erzählt hattest, die Geschichte mit der Einkesselung, die schief ging und dass der etwas überrumpelte Trotha darauf reagieren musste. Aber dennoch wirkt das ja alles nicht unbedingt nach einer spontanen Entscheidung, sondern nach einer großen Systematik.
Ja, also es ist Lothar von Trotha hat Tagebücher verfasst und die werden jetzt gerade in diesem Moment von Historikern für die Veröffentlichung vorbereitet. Die sind aber noch nicht veröffentlicht. Das wäre natürlich total interessant zu sehen, ob Lothar von Trotha dazu Auskünfte gibt in seinen Tagebüchern und ob er dazu Stellung nimmt. Solange die nicht veröffentlicht sind, kann ich das jetzt auch nicht so genau sagen, aber das wäre wirklich eine interessante Quelle, die man sich dazu nochmal angucken könnte und sollte, sobald das eben irgendwie möglich ist. Also genau, was hat ihn da geritten? Wie wie ist er dazu gekommen? Aber wie du sagst, er war bekannt dafür, dass er
ein harter Hund zu sein.
Es spiegelte wieder eine allgemeine Empfindung offenkundig in Deutschland. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine spontane Aktion war, sondern es erschien ein vollkommen angemessenes Vorgehen.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich wollte eigentlich sehr gerne die zweite Rubrik schon anschließen, wobei ich mich frage, kann es eigentlich in dem Zusammenhang eine Panne geben?
Die Panne des Monats.
Also Panne würde ich jetzt das dann eben nicht sagen, aber dass die Tagebücher jetzt noch nicht veröffentlicht sind, das wäre gut gewesen, die noch zur Verfügung zu haben. Das ist aber einfach noch nicht der Fall.
Wirst du sie lesen, wenn sie rauskommen?
Also das ist sicherlich keine Spaßlektüre und man muss der Ehrlichkeit halber sagen, dass die Zeit für sowas dann meistens auch nicht ganz reicht und dass ja auch kein Roman ist, den man jetzt von vorne nach hinten liest. Aber diese Historiker, die das jetzt veröffentlichen, ich gehe einfach mal davon aus, dass sie auch sowas wie ein Register und sowas dazu anlegen. Und das bedeutet, wenn man sich nochmal mit dem Thema beschäftigt und das Thema gibt es ja auf jeden Fall her. Also wir sollten uns, glaube ich, auch mit der deutschen Kolonialgeschichte weiterhin auseinandersetzen. Also wir jetzt alle insgesamt in Deutschland, dann gibt es bestimmt nochmal die Gelegenheit, wirklich auch ins Register zu gucken und dann gezielt nach den Stellen zu suchen, in denen es dann um die Fragen geht, die einen in dem Moment dann besonders interessieren. Ich habe auch keine Ahnung zum Beispiel, wie lang die sind. Also ich weiß nicht, sind das hier 10 Bände oder ist das ein dünnes Buch? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ausführlich er schreibt über einzelne Tage und einzelne Situationen.
Und wie gut das dann am Ende auch kommentiert, das ist ja auch eine Frage.
Genau, ja.
Aber nochmal wir haben ja auch immer ein journalistisches Metathema und wir wollten uns hier noch unterhalten über das Thema, was ist eigentlich mit Themen, die verdrängt werden, die so ein bisschen vergessen werden. Du meintest ja gerade, wir sollten uns alle mehr mit diesem Thema deutscher Kolonialismus beschäftigen. Ich habe immer ein bisschen den Eindruck gehabt, das wird so ein bisschen abgetan. Und zwar auch gerne vor dem Hintergrund, ja, die anderen, die waren ja viel schlimmer. Also die Briten und die Portugiesen und die Spanier, die haben ja viel mehr gemacht und die Franzosen. Und in Deutschland ist es ja eigentlich überhaupt kein Thema. Und wird das Thema hier unter den Teppich gekehrt? Und wie bist du damit umgegangen, wenn?
Also unter den Teppich gekehrt, das würde ich nicht sagen. Ich habe schon das Gefühl, dass es in letzter Zeit viele auch Veröffentlichungen dazu gab und ja auch viele Diskussionen, zumindest in meinem Umfeld. Wir wohnen ja hier beide in Berlin und in Berlin gab es durchaus Diskussionen um Straßenumbenennungen. Zum Beispiel gibt es im Stadtteil Wedding das afrikanische Viertel. Dort werden nicht etwa irgendwie Tiere gefeiert oder so, sondern da geht es tatsächlich auch um einfach den Kolonialismus, also es ist Erinnerung an deutsche Kolonialherrscher und so. Also da wird viel drüber diskutiert. Von da kann man, glaube ich, nicht sagen, dass es jetzt völlig verdrängt würde. Nichtsdestotrotz, auch so rein anekdotisch, glaube ich, dass das Bild, das man sich in Deutschland macht, da oft sehr nachsichtig ist. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter, die mittlerweile verstorben ist, aber die hat mir irgendwann mal erzählt, ihres Wissens nach seien die Völker, die von den Deutschen kolonisiert wurden, dankbar gewesen über diese Kolonialherrschaft.
In der Generation, glaube ich, auch weit verbreitet.
Das erscheint doch sehr zweifelhaft, wenn man sich anschaut, wie die Deutschen eben gewütet haben. Und zwar, wie wir ja gerade auch gesehen haben, nicht nur in Namibia, das war ja nun nicht der große Ausrutscher, sondern eben auch in China. Und wie das in den anderen Kolonien ist, weiß ich nicht. Aber also da es hier schon zweimal vorgekommen ist die Vermutung, liegt jetzt erstmal nahe, dass man sich auch dort nicht einfach nur als der nette Onkel von nebenan präsentiert hat.
Der ein bisschen Kultur mitbringt.
Und ich war kürzlich auf einer längeren Recherchereise in Südafrika, da ging es überhaupt nicht um das Thema, aber da ging es um Apartheid und solche Themen. Und da hatte ich mit einem deutschen Diplomaten gesprochen, der mir sagte, einen Spruch, den er dort gehört hätte in Südafrika. Und der ist, der Täter vergisst schneller als das Opfer. Und ich glaube, dass da sehr viel dran ist. Wir sagen, naja, das war ja nur kurz und die anderen und so weiter. Yeah. Und eigentlich betrifft es uns auch nicht und interessiert uns vielleicht auch nicht in dem Maße. Aber wenn natürlich ich jetzt in Namibia lebe und vielleicht aus einem dieser Völker komme, dann ist diese Geschichte sehr viel präsenter und auch nicht so leicht zu vergessen, wie es jetzt vielleicht aus deutscher Perspektive ist. Also ich glaube, dass dass das schon ein Spruch ist, den man sich gelegentlich mal vor Augen führen kann, wenn man zu schnell dabei ist, zu sagen, naja, das ist ja alles lange her und im Vergleich zu anderen war es ja auch nicht so schlimm. Da, abgesehen davon, dass es natürlich für die Betroffenen völlig egal ist, ob andere jetzt auch irgendwo gewütet haben, das hilft dir dann auch nichts.
Das hilft dir dann auch nichts und es ist ja nun mal auch so, dass da auch in Namibia relativ viel jetzt gerade, glaube ich, an dem Thema Aufarbeitung getan wird, also auch gerade von Menschen aus beiden Völkergruppen. Und für die ist das Thema einfach dauerpräsent, wenn du nicht weißt, wo deine Vorfahren beerdigt sind, weil sie einfach nicht beerdigt sind. Oder dass es gab ja auch Konzentrationslager, Arbeitslager, Versklavung und alles Mögliche, was dann im Nachhinein kam. Denn wir haben jetzt zwar schon einige Male gesagt, Gefangene wurden nicht gemacht. Oder sollten nicht gemacht werden, aber es wurden ja Gefangene gemacht. In diesen Lagern waren die Bedingungen ja auch katastrophal. Aber ja,
vielleicht noch eine Sache, weil du sagst, im Land wird sich damit beschäftigt. Ja, das ist aber auch in Namibia, zumindest so wie ich das verstanden habe, ein kompliziertes und komplexes Thema. Dieses Abkommen, das Deutschland und Namibia jetzt geschlossen haben, sieht vor, dass Deutschland insgesamt 1,1 Milliarden Euro über den Verlauf von 30 Jahren an Namibia bezahlt. Das klingt einerseits nach einer großen Summe, andererseits ist sie auch nicht mehr ganz so riesig, wenn man den langen Zeitraum mit berücksichtigt. Und wenn man sich zum Beispiel überlegt, wie viele Milliarden ja jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie ausgegeben wurden. Also wenn man das ins Verhältnis setzt, die Zahl ist groß, ja, aber so groß ist sie dann irgendwie auch nicht. Mhm. Mir fällt es schwer zu beurteilen, ob die Zahl angemessen ist. Ich finde das sehr schwer zu sagen, welche Summen oder sind denn überhaupt da angemessen, keine Ahnung.
Und aber, wie sollen sie verteilt werden?
Genau, und das ist eben das Thema in Namibia. Wie sollen sie verteilt werden? Das Geld soll ausgezahlt werden an die namibische Regierung. Aber die Frage, die sich damit stellt, ist auch, kommt es an den richtigen Stellen an? Ja, also gegen dieses Abkommen wird in Namibia geklagt und so wie ich das verstanden habe, ist das auch der Grund, warum es derzeit noch nicht in Kraft getreten ist. Noch steht da eine Gerichtsentscheidung in Namibia aus und danach wird man dann sehen, also wie die ausfällt und ob das Abkommen dann wie geplant in Kraft treten kann. Ich glaube aber, dass damit noch nicht alle Fragen rund um das Thema beantwortet sind, sondern dass die Diskussionen dann auch noch weitergehen werden und wahrscheinlich auch in Bezug auf die anderen Kolonien irgendwann nochmal aufploppen werden. Also ich denke wirklich, wir sollten uns mit dem Thema durchaus weiter intensiver beschäftigen.
Du hast schon gerade gesagt, es sind dann noch ganz viele Fragen offen. Gab es da für dich auch eine Frage, die ganz besonders offen war?
Die offene Frage.
Ja, auf eine Art schon, nämlich, also was ich gerade schon mal angesprochen hatte, kann man solche Verbrechen überhaupt entschädigen und wie soll das gehen, wenn ganze Familien ausgerottet wurden, ausgelöscht wurden, wenn so viele Menschen dabei umgebracht wurden? Also das Thema stellt sich auch bei anderen Verbrechen dieser Art, aber wie soll da sowas überhaupt funktionieren? Also ich finde, ich weiß nicht, wie man das mit Geld aufwiegen soll und das ist für mich auf jeden Fall eine große offene Frage.
Ja, das ist ganz bestimmt nach jeder Situation, die auch nur annähernd in die Richtung geht, eine offene Frage, die auch letztlich nie zu klären ist. Was aber klar ist, ist, wir kommen hier gerade zum Ende dieser Folge. Und sage jetzt vielen Dank für euer Interesse an dieser 20. Folge von Über Geschichte. Ihr wisst schon, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und außerdem noch bei den Riff-Reportern. Die Riff-Reporter, haben wir schon einige Male gesagt, wir werden nicht müde, es zu sagen, ist die Genossenschaft der freien Journalisten und Journalisten. Dort gibt es nicht nur uns, dort gibt es auch noch viele andere Podcasts und abgesehen davon auch noch ganz viele toll recherchierte Geschichten. Schaut rein, schließt ein Abo ab, damit helft ihr uns, damit helft ihr anderen und damit helft ihr vor allem, guten Journalismus zu finanzieren. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert Über Geschichte, hinterlasst eine Bewertung, gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, Lob und Kritik auf den üblichen Wegen. Die Geschichte, die Tobias aufgeschrieben hat, werden wir verlinken in unseren Shownotes. Ich bin Carola Dorner und sage Danke und bis zum nächsten Mal.
Und ich bin Tobias Sauer und sage auch Danke und bis bald.